Hallo, schön, dass du hier bist beim Podcast Babywunder, dein Kinderwunsch-Podcast fürs Herz. Mein Name ist Monika Sageda und meine Vision ist es, Frauen, aber auch Männer mit noch unerfülltem Kinderwunsch mental und emotional zu begleiten. Ich möchte dir Wege aufzeigen, wie du deine Kinderwunschzeit wieder freudvoller, lustvoller und vertrauensvoller erleben kannst. Wie du diese Wartezeit auf dein Baby sinnvoll für dich nutzen kannst. Und ich möchte dich dazu begeistern, diese Zeit auch als eine Chance für deine eigene persönliche und spirituelle Weiterentwicklung zu sehen. Dafür bin ich hier und dafür ist dieser Podcast hier. Die Begleitung durch Hebammen bei Fehlgeburten ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr unterschiedlich geregelt. Zum Abschluss der Podcast-Serie zum Thema Fehlgeburt und Sternenkinder spreche ich heute mit Hebamme Elli über die Möglichkeiten einer Hebammenbegleitung bei Fehlgeburten in Österreich. Elli ist Sternenkindmama, Mama, Hebamme, Kindergartenpädagogin und Früherzieherin. Wir unterhalten uns unter anderem über das Projekt 12 Wochen Hebammenbegleitung bei Fehlgeburten im ersten Trimenon und die unterschiedlichen Regelungen von Hebammenbegleitung in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Wir unterhalten uns auch darüber, ab wann eine Frau in Österreich Anspruch auf Hebammenbegleitung hat und wie Frauen dennoch bereits jetzt eine Hebammenbegleitung bei Fehlgeburten in Anspruch nehmen können und auch die Kosten von der Krankenkasse ersetzt bekommen können. Wir sprechen auch über das Vier-Augen-Prinzip bei Fehlgeburten und die übliche Vorgehensweise sowie darüber, wie schnell nach einer Fehlgeburt gehandelt werden muss. Zudem erzählt Elli mehr über die drei Möglichkeiten, die Frauen bei einer Fehlgeburt haben, wie lange eine Fehlgeburt dauern kann und ab wann man nach einer Fehlgeburt wieder schwanger werden kann. Ja, und wir unterhalten uns auch darüber, wie wichtig auch die Heilung der Seele nach einer Fehlgeburt ist. Nimm dir jetzt die Zeit und hör dir dieses sehr informative und interessante Interview mit Elli an. Hallo, liebe Elli, schön, dass du heute da bist bei mir im Podcast. Du bist Hebamme.
Genau.
Und vielleicht magst du dich noch kurz selbst vorstellen, unseren Hörerinnen.
Ja, gern. Also mein Name ist Elli, ich bin Mama, Hebamme, Kindergartenpädagogin und Früherzieherin. Also breit gestreut, die Ausbildungen, aber das hat sich einfach mit der Zeit so ergeben. Und ich habe nach meinem Studium zur Hebamme, habe ich zuerst Hausgeburten im Team begleitet. Also wir waren 5 Hebammen, die jeweils immer 2 Hebammen zusammen die Geburten, also die Frauen und Familien begleitet haben bei der Geburt. Habe auch die Vor- und Nachsorge natürlich gemacht und Kurse, die Hebammen so anbieten, Geburtsvorbereitung, Schwangerschaftsgymnastik, Yoga, diese ganze Palette und habe dann selber 2016 mein erstes Kind geboren in der 14. Schwangerschaftswoche, also ein Sternenkind, und habe dann noch 2017 und 2019 2 gesunde Mädels geboren und bin jetzt seit Mitte des Jahres ungefähr wieder in die Freiberuflichkeit eingestiegen, mache jetzt noch keine Geburten, weil das mit der Rufbereitschaft einfach noch nicht gut möglich ist. Aber jetzt einfach Vor- und Nachsorgen und wieder alle Kurse, die es so gibt. Und schön. Arbeite mit einer Kollegin im Team. Also wir betreuen alle Familien und Frauen im Team, damit wir auch einfach da die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für uns auch gut hinkriegen.
Mhm. Du arbeitest ja auch gerade mit anderen Hebammen zusammen an einem sehr interessanten Projekt. Möchtest du uns dazu mehr erzählen?
Ja, gerne. Das Projekt ist wirklich gerade richtig in den Startlöchern. Also es ist wirklich noch ein Projekt, weil wir noch nicht gestartet sind aktiv oder noch nicht gestartet haben aktiv. Es ist so, dass ich arbeite mit 6 Hebammen zusammen und wir haben ein Projekt entwickelt. Das heißt 12 Wochen Hebammenbegleitung bei Fehlgeburten im ersten Trimenon. Mhm. Also in den ersten 12 Schwangerschaftswochen. Und uns geht es primär darum, einmal anzufangen, was zu starten, damit es langsam in Gang kommt, dass eben Frauen, Familien, die eine Fehlgeburt haben im ersten Trimenon, dass die einfach durch Hebammen begleitet werden können.
Wie sieht da die Lage im Moment aus? Ich glaube, das ist auch unterschiedlich in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz.
Genau, also In Österreich schaut es da leider zurzeit gar nicht so gut aus. Also in Österreich hat man keinerlei Hebammenanspruch, wenn man eine Fehlgeburt hat im ersten Trimenon. Man ist sozusagen, hat die Betreuung oder die Begleitung durch seinen Gynäkologen oder seine Gynäkologin und hat dann eigentlich meistens so die Tage dazwischen, bis es dann zu irgendeiner Behandlung kommt oder bis man sich entschieden hat, wie man sozusagen weiter tun möchte, ist man eigentlich in so ein bisschen in einem luftleeren Raum, hat wenig Begleitung, wenig Beratung und genau da diese Lücke versuchen wir mit diesem Projekt eben zu schließen. In Deutschland ist es so, dass Frauen Anspruch auf Hebammenbegleitung auch bei einer Fehlgeburt haben. Das wird auch von den Krankenkassen alles übernommen. Mhm. Aber überhaupt das deutsche System oder Hebammensystem ist einfach auch ein bisschen anders aufgezogen als in Österreich. Da wird ja alles, was die Hebammen machen, sozusagen von den Krankenkassen übernommen, von jeder Hebamme. Das ist bei uns ja auch wieder anders in Österreich. Gell? Genau. Und in der Schweiz ist es so, dass die Frauen auch Anspruch haben auf Hebammenbegleitung bei Fehlgeburten. Also da liegt die Hebammenkompetenz auch bei Fehlgeburtsbegleitung. Aber es fällt dann nicht unter ein, das nennt man Mutterschaftsgeschehen, sondern das ist gilt als für die Krankenkassen als Krankheitsgeschehen. Das heißt, die Frauen kriegen zwar die Betreuung bezahlt, aber alle weiteren Dinge mit diesen rechtlichen, mit Mutterschaftsurlaub etc., das hängt da nicht dran in der Schweiz.
Okay, also sehr unterschiedlich auch geregelt von Land zu Land.
Ja, total.
Und das heißt, in Österreich, wenn eine Frau in den ersten 12 Wochen eine Fehlgeburt erleidet, hat sie eigentlich keinen Anspruch, auch keinen Anspruch dann auf Nachbetreuung, auf Zeit für sich auch nach der Fehlgeburt.
Genau, also das ist alle, also diese ganze Begleitung, es gibt Hebammen, die das anbieten, auch jetzt schon, aber das müsste alles aus der eigenen Tasche bezahlt werden. Okay. Manche Hebammen bieten das sozusagen als einfach aus empathische Unterstützung an, die sie einfach dann ohne finanzielle Entlohnung sozusagen leisten. Und auch das, finde ich, ist total schön, dass es Menschen gibt, die sowas anbieten. Ich finde aber für ein Gesundheitssystem wie in Österreich, das eigentlich recht gut ist, ist es eigentlich ein Armutszeugnis, dass wieder Frauen kostenlos für Frauen arbeiten müssen. Also das hat immer diesen negativen Beigeschmack, dass man sich sozusagen diese Sachen, dass man da einfach davon ausgeht, dass die Frauen das schon machen. Untereinander.
Ja. Und wie sieht es dann nach der 12. Woche aus?
Nach der 12. Woche ist der Anspruch in Österreich immer noch nicht da, aber da verändert sich ein bisschen was vom Fehlgeburtsgeschehen. Also man kann so ungefähr sagen, bis zur 12. Schwangerschaftswoche, also bis zum 1. Trimenon, da ist so ein bisschen die Diskussion da, ist eine Fehlgeburt überhaupt ein Fehler, unter Anführungsstrichen, weil es ja so genannt wird. Ich bin der Meinung und auch viele Fachpersonen sind der Meinung, dass eine Fehlgeburt im ersten Trimenon eigentlich eher zur Physiologie gehört. Also man weiß ja ungefähr, dass jede dritte Frau irgendwann in ihrem Leben davon betroffen ist, eine Fehlgeburt zu haben, was auch schon eine sehr große Schätzung ist, weil es dazu einfach keine Aufzeichnungen gibt. Also es gibt keine Statistiken über Fehlgeburten und auch nicht über die weitere Begleitung. Also das ist schon mal ein großer Punkt, dem irgendwie geändert gehört. Aber es gibt einfach da keine, beziehungsweise weiß man einfach nicht, wenn es so häufig auftritt, ist es wirklich eine Pathologie oder ist es was sozusagen zum Frausein, zum Fruchtbarsein, zum Schwangergehen einfach dazugehört sozusagen, dass nicht jedes Kind, das entsteht, auch wirklich es bis zum Ende schafft und auch bis zum Ende einfach sich gut entwickeln kann. Und da hat man jetzt einfach herausgefunden, dass in den ersten 12 Wochen allein das Gewebe, das sozusagen das kindliche Gewebe, das da ist, einfach dem mütterlichen sehr, sehr ähnlich ist und da extrem selten wirklich Komplikationen auftreten, auch wenn man jetzt einfach abwarten würde, wenn man merkt oder wenn man feststellt, dass das Herzchen schlägt von diesem Kind nicht mehr, dann entstehen da ganz, ganz selten, wenn man auch nichts tut, wirklich Komplikationen. Deswegen gehen eigentlich viele Fachpersonen davon aus, dass diese Fehlgeburt unter Anführungsstrichen in dem ersten Trimenon eigentlich was Physiologisches ist und kein Fehler ist. Und nach der 12. Woche ist es so, dass erstens die Geburt dann auch anders aussieht. Also das Kind ist dann ja schon weiterentwickelt, weiter ausgebildet. Und da, also nach der 12. Woche ist es eigentlich mehr so physiologisch, dass die Kinder nicht mehr so ganz problemlos sozusagen geboren werden. Das heißt, Hebammen sind Expertinnen für die Physiologie und da sind sich eigentlich auch die Hebammen einig, dass man sagt, okay, diese Betreuungen der Frauen, die eine späte Fehlgeburt haben, also nach der 12. Schwangerschaftswoche, das gehört zwar auch in Hebammenhand oder in Hebammenbegleitung, aber immer in Kombination mit einem Gynäkologen oder einer Gynäkologin. Also auch da muss man dann einfach sehr individuell abwiegen, wie man da weiter tut und wie nicht. Ein wirklicher Hebammenanspruch bei der Geburt und für die Nachsorge hat man in Österreich eigentlich erst, wenn das Kind über 500 Gramm hat.
Okay.
Das geboren wird. Also das wird auch nicht irgendwie in der Schwangerschaftswoche oder so festgelegt und das ist auch das Schwierige daran, weil das ist einfach auch so schwierig festzustellen. Auch mit Ultraschall kann man zwar diese Sachen messen, aber man lässt man 5 Gynäkologen und Gynäkologinnen messen, hat man 5 unterschiedliche Gewichte der Kinder und das kann man eigentlich dann erst nach der Geburt wirklich feststellen.
Also kann dann auch sein, dass das Kind dann nicht 500 Gramm hat und man dann im Nachhinein den Anspruch verliert?
Theoretisch ja. Also nach der jetzigen Regel, ja.
Wow.
Genau. Und da ist es einfach das ist ein weiteres großes Problem, das wir eben versuchen, mit unserem Projekt irgendwie anzugehen, dass man da klare Definitionen schafft. Wann hat man Anspruch? Am besten einfach in der ganzen Schwangerschaft. Aber dass man da einfach das klar regeln muss, dass man statistisch aufgenommen gehört, wie viele Fehlgeburten gibt es wirklich. Im Sinne von, wie viele melden sich bei den Gynäkologen. Alle kann man eh nie abdecken, weil viele Fehlgeburten passieren ja auch, ohne dass man es als Frau vielleicht auch wirklich mitbekommt. Dann ist die Regelblutung einmal eine Woche später und ein bisschen stärker und das kann auch schon eine Fehlgeburt sein, theoretisch. Aber dass die behandelt werden, dass die wirklich statistisch erhoben werden, das wäre richtig wichtig, auch für die Frauengesundheit einfach.
Wie wird denn dann auch festgestellt, ob das jetzt eine Fehlgeburt ist?
Mhm. Auch das ist unterschiedlich, beziehungsweise wird das bei uns hauptsächlich mit dem Ultraschall gemacht, also beim Gynäkologen und der Gynäkologin. Es heißt, die Frauen gehen entweder zu ihrer Gynäkologin und Gynäkologen, wenn sie eine Blutung haben in der Frühschwangerschaft und die Blutung einfach stärker ist und sie sich unsicher sind, was da gerade passiert. Oder sie gehen überhaupt zu einer normalen Vorsorge zum Gynäkologen und zur Gynäkologin und erfahren dann dort sozusagen, dass das Herz nicht mehr schlägt oder das Kind nicht der Woche gerecht entwickelt ist oder so. Das heißt, da ist der Ultraschall eigentlich eine sehr vorherrschende Methode bei uns, das zu diagnostizieren.
Und ich glaube, es reicht ja auch nicht ein Ultraschall aus, sondern es müssen mehrere Ultraschalle gemacht werden, um auch die Fehlgeburt zu bestätigen.
Genau, also es gibt sowas wie ein Vier-Augen-Prinzip eigentlich. Bei uns schaut es jetzt eigentlich meistens so aus in Österreich, dass die Frauen zu ihrem niedergelassenen Gynäkologen, Gynäkologin gehen und der das dann feststellt, dass da zum Beispiel keine Herzaktivität mehr ist und dann werden sie eigentlich wohl ins Krankenhaus geschickt, in den meisten Bundesländern. Und dann wird dort einfach noch einmal ein Ultraschall gemacht und noch einmal draufgeschaut. Da vergeht aber meistens sehr wenig Zeit. Also eigentlich ist es oft so, dass sie am gleichen Tag noch in die Klinik gehen. Natürlich dann auch immer mit diesem Mini-Mini-Funken Hoffnung, dass sich der einfach verschaut hat. Weil die meisten Kinder bei uns ja doch geplant und sehr, sehr, sehr geplant sind, sagen wir mal so. Und da der Wunsch dann meistens relativ groß ist, dass dieses Kind doch noch lebt. Manche Ärzte machen es aber auch so und Ärztinnen, dass sie die Frauen einfach ein paar Tage später noch einmal in ihre Ordination holen sozusagen und ihnen nochmal einen Termin geben und dann noch einmal draufschauen. Je mehr Zeit zwischen diesen zwei Diagnosen besteht, desto besser wäre es eigentlich.
Ja. Wie schnell sollte man dann auch handeln? Ich glaube, sehr viele Frauen haben auch dann das Gefühl, wenn jetzt die Diagnose kommt, dann muss sofort gehandelt werden. Aber ich glaube, es ist auch in den meisten Fällen so, dass man sich einige Tage auch Zeit nehmen kann.
Genau. Also es ist eigentlich so, dass man, außer die Frau blutet sehr, sehr stark, gibt es eigentlich oder hat irgendwelche zusätzlichen Erkrankungen wie hohes Fieber, ganz starke Bauchschmerzen oder ja, eigentlich sind so Bauchschmerzen, hohes Fieber, sind so diese Zeichen, wo man sagt, okay, da muss man was gleich akut tun. Aber prinzipiell, wenn die Frau einfach normal stark blutet oder auch wenn sie gar nicht blutet, also eigentlich die Fehlgeburt erst festgestellt worden ist, dann hat man überhaupt keine Eile. Also dieses schnelle Handeln und dieses, wir müssen jetzt was tun und sie kommen morgen oder übermorgen, zur Ausschabung zum Beispiel, das sind oft diese, entspringt oft dadurch, dass man das Tod bei uns in unserer Gesellschaft eigentlich noch was sehr Tabuisiertes ist und man in eine gewisse Ohnmacht fällt, auch als behandelter Arzt oder behandelte Ärztin oder auch begleitende Hebamme, wenn man erfährt, okay, dieses Kind lebt nicht mehr, dass man vielleicht auch in diese, in das Gefühl kommt, man muss jetzt was tun. Und man muss was anbieten können sozusagen, damit das besser wird und damit die Normalität wiederhergestellt wird, dann, damit niemand sozusagen lange leiden muss. Dann, das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft so drinnen, dieses wir müssen was tun, wir müssen handeln. Und das ist aber eigentlich genau kontraproduktiv für diese Frauen, die das erleben, für die Familien, die das erleben, weil die meisten Frauen, die erfahren, dass sie gerade eine Fehlgeburt erleben, erstmal in einer Schocksituation sind, und in einem Schock sollte man nie Entscheidungen treffen müssen. Also Entscheidungen sollte man dann treffen, wenn man wieder ein bisschen klarer im Kopf ist. Und bei manchen dauert das 1-2 Tage, bei manchen dauert das eine Woche oder bei manchen auch einfach länger. Und diese Zeit kann man sich auf jeden Fall geben. Also es gibt keinen medizinischen Grund, wenn keine starke Blutung da ist, kein Fieber da ist, keine starken Schmerzen da sind, dass man sofort handeln muss.
Mhm. Welche Möglichkeiten habe ich dann? Also wenn du sagst, jetzt warte ich 2-3 Tage, eine Woche, lass das Ganze mal sicken, ins Bewusstsein kommen, verarbeite das auch mental und seelisch. Mhm. Was habe ich dann für Möglichkeiten?
Also prinzipiell man hat eigentlich 3 Möglichkeiten. Das heißt, man kann abwarten, das nennt man auch in der Medizin abwartendes Management, oder man kann die Geburt medikamentös einleiten. Oder man kann das Ganze mittels Curettage, also mit einer Ausschabung sozusagen, beenden. Das sind die 3 Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen. Man kann aber auch beim abwartenden Management zum Beispiel jederzeit, wenn man sich danach fühlt und wenn man sagt, okay, jetzt hat sich was verändert in meiner Situation, ich mag nicht mehr warten oder das fühlt sich für mich nicht mehr richtig an, kann man auch auf die anderen Methoden umsteigen. Also das ist nichts, keine Einbahnstraße sozusagen. Mhm. Auch bei der medikamentösen Einleitung könnte man noch auf eine Curettage umschwingen sozusagen, wenn man sagt, das ist einem zu schmerzhaft oder dauert einem zu lange. Das Einzige, was einfach so absolut ist die Curettage, weil wenn die vorbei ist, dann ist es vorbei. Also dann ist die Geburt einfach beendet. Das heißt, man hat eigentlich eine Einbahnstraße und 2 Wege, wo man sich auch noch einmal, wo man einfach noch mal andere Wege einschlagen könnte. Das soll jetzt aber auch nicht heißen, dass irgendeine der 3 Methoden besser ist als die andere, sondern es gibt auch Frauen, die da erfahren, dass sie eine Fehlgeburt haben, relativ schnell wieder in einen klaren Kopf kommen und sich dann für eine Curettage entscheiden, weil es ihr richtiger Weg ist. Und das ist mir auch persönlich total wichtig, dass auch in der Hebammenbegleitung, es gibt kein, du musst jetzt abwarten oder du musst medikamentös einleiten, sondern was uns wichtig ist als Hebammen und uns auch als Projekt wichtig ist, ist, dass die Frauen aufgeklärt werden, dass sie überhaupt diese 3 Möglichkeiten haben. Ja. Weil das passiert einfach schon sehr oft nicht.
Ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist, einfach zu wissen, welche Möglichkeiten das ich habe und dass ich auch die Wahl habe. Und dass ich mich, wenn ich mich für das eine entscheide, dann immer noch 2 andere Möglichkeiten habe.
Genau. Also es hat eigentlich immer dieses informierte Entscheiden, dass es einem nicht weggenommen wird oder dass es einem nicht abgesprochen wird, dass man für sich selber einfach Entscheidungen treffen kann. Und das ist ja was in unserer Medizin schon auch vorherrschend ist, dass wir natürlich auch, weil es sehr komplex ist in verschiedenen Bereichen, dass man einfach dann andere entscheiden lässt. Aber diese Bereiche sind auch so, dass man da ruhig selber Entscheidungen treffen kann, wenn man vom medizinischen Personal einfach gut aufgeklärt ist.
Mhm. Ja, und das ist ja auch immer so, oder in den meisten Fällen so, man rechnet ja nicht mit der Fehlgeburt.
Genau.
Hat sich vorher auch mit dem Thema nicht auseinandergesetzt, weil bis oft dauert der Kinderwunsch eben vielleicht schon länger und der ganze Fokus liegt darauf, schwanger zu werden. Ja. Und man hofft oder geht dann auch davon aus, dass diese positive Schwangerschaft zu einem Kind führt. Und will sich eigentlich gar nicht damit beschäftigen, dass das Kind sich wieder verabschieden könnte.
Ja.
Und man ist ja dann auch überrascht oder ja, vor den Kopf gestoßen, wenn es plötzlich heißt, vor allem in den Fällen, wo es keine Blutungen geht, wo man voller Hoffnung zum Ultraschall geht und dann die Nachricht bekommt, das Herz schlägt nicht mehr.
Ja, genau. Und da ist es auch gut zu wissen für die Frauen, dass wenn das Kind verstorben ist im Bauch und eben noch keine Blutung da ist, dass das wirklich meistens zwei Wochen dauert, bis da die Blutung auch eintritt. Also wenn das Kind verstirbt, dann weiß der Körper nicht sofort, dass das jetzt beendet ist und beendet das Ganze nicht abrupt, sondern meistens ist es so, dass das einfach ein paar Tage bis zu 2 Wochen auch dauern kann. Dann werden langsam die Schwangerschaftszeichen, die man schon gespürt hat, wie Brustspannen oder dass der Bauch ein bisschen größer wird, das verändert sich, das geht wieder weg. Also die Schwangerschaftshormone sinken einfach wieder ab und irgendwann kommt es dann zu dem Punkt, dass die Blutung dann auch beginnt. Aber das sind wirklich 2 Wochen, die es braucht bei den meisten Frauen, bis dieses Geschehen einfach losgeht oder bis die Geburt losgeht.
Also ich finde, das ist auch eine sehr wichtige Information, dass man sagt, es kann 2 Wochen dauern. Das ist doch eine sehr lange Zeit, wo man sich dann vielleicht auch Sorgen macht, dass wieder etwas nicht stimmt oder dass man andere Schritte setzen muss, obwohl man sich vielleicht zuerst für den Weg des Abwartens und der Natur ihren eigenen Lauf lassen entschieden hat.
Also dieses Abwarten funktioniert meiner Meinung nach auch einfach nur, wenn man in diesem Abwarten begleitet wird. Mhm. Also dieses Abwarten, das kann, bis wirklich die ganze Geburt abgeschlossen ist, dauert das bei manchen Frauen auch 8 Wochen. Das heißt, man kann das immer so ein bisschen sehen, dass wir Frauen haben ja unseren Zyklus, der so alle 4 Wochen sich so wiederholt, mehr oder weniger. Und man kann eigentlich, gibt es Zahlen dazu, dass man sagt, so wenn man wirklich abwartet und nichts tut, dann ist es bei den allermeisten Frauen so, dass es nach bei Fehlgeburten im ersten Trimenor, dass es nach 8 Wochen, also nach sozusagen 2 Zyklen, der Körper wieder nicht schwanger ist sozusagen und die Geburt beendet ist. Also diese Zeit kann es brauchen und in dieser Zeit ist, also das 8 Wochen sind wahnsinnig lang.
Sehr lange.
Ja. Vor allem, wenn man auch wenn man einen Kinderwunsch hat. Also auch wenn man da sagt, okay, 8 Wochen, das ist das, was man jetzt mal einplant. Natürlich gibt es Körper, die auch schon viel früher wieder bereit sind, schwanger zu werden. Und auch da gibt es keinen Grund, dass man sagt, man muss jetzt 3 Monate oder länger oder so warten. Das sind immer noch Empfehlungen, die man immer wieder so hört. Ja. Da gibt es keinen Grund dafür, keinen medizinischen. Sondern wenn der Körper wieder bereit ist, eine Schwangerschaft aufzunehmen, dann ist der Körper bereit. Das andere ist, worauf man achten sollte, ob die Seele bereit ist, wieder jemanden aufzunehmen. Also, dass man da einfach schaut, bin ich da seelisch einfach so weit, dass wieder wer Platz hat. Und auch, dass man dem Kind, das sozusagen nach der Fehlgeburt kommt, die Chance gibt, nicht ein Ersatzkind zu sein, sondern dass man versucht, sich von der Seele so weit zu sein, dass man dieses Kind wieder ganz unvoreingenommen als das Kind, das es jetzt wird, sozusagen empfangen kann.
Es ist auch wirklich das Sternenkind zu betrauern und da Abschied zu nehmen.
Genau.
Weil es von vielen Frauen, die sich dann eben gleich für eine Curettage entscheiden, weil sie sagen, ich möchte ja im nächsten Zyklus gleich wieder schwanger werden, die Chance haben, schwanger zu sein. Mhm. Und oft ist das einfach, vielleicht macht der Körper mit, aber die Seele ist da hinten dran und leidet noch zu sehr auch unter diesem Verlust.
Ja, genau. Und man weiß ja auch heutzutage, dass der Kopf und die Seele sozusagen auch sehr großen Einfluss auf den Körper hat. Das heißt, dass da kann der Körper noch so bereit sein, wenn die Seele einfach gar nicht bereit ist dafür oder einfach dann noch im Trauern ist, was ja vollkommen in Ordnung ist. Das dauert auch bei allen Menschen unterschiedlich lange, auch Partner und Partnerinnen trauern unterschiedlich. Also dann kann es auch sein, dass einfach man trotzdem nicht schwanger wird, auch wenn der Körper eigentlich wieder bereit wäre dafür.
Genau. Also sich hier auch ganzheitlich die Zeit zu geben, den Verlust zu verarbeiten.
Ja. Genau. Und das, also ist auch was einfach auch, finde ich, zur Aufklärung dazugehört, dass man diese Dinge dazu sagt. Beim abwartenden Management hat man einfach auch Zeit, schon bevor die Geburt überhaupt startet, mit der Trauer anzufangen. Also da kann man schon Trauerarbeit leisten, sozusagen. Die verschiedenen Phasen der Trauer sind eigentlich bei einer Fehlgeburt sehr, sehr ähnlich, wie wenn man eine andere Person, die man in seinem Leben sehr lieb gewonnen hat, verliert. Das hängt nicht davon ab, wie lange man einen Menschen kennt, wie stark die Trauer sein kann oder darf. Und dass man da einfach weiß oder auch informiert wird darüber, dass einfach bei einer Curettage erstens die Zeit, bis das die Geburt beendet ist, sozusagen viel, 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 viel kürzer ist. Das heißt, da hat man nicht so lange Zeit, schon im Vorab anfangen zu trauern. Und auch danach hat man wenig in der Hand, worüber man oder trauern kann. Ja. Also auch da, man bekommt ja auch kein Stück Kind sozusagen oder kein Kind zum Trauern mit nach Hause, sondern es ist ja, man hat einfach sozusagen nichts. Für manche Frauen kann das so passend sein und kann das so stimmig sein und manche Frauen wünschen sich aber danach eigentlich, wenn sie hören, man könnte das Kind irgendwo begraben können oder man hätte das Kind in irgendeiner Form bestatten können, würden sich das im Nachhinein wünschen und hatten aber die Information einfach davor nicht, dass das überhaupt möglich ist.
Genau, über die Möglichkeiten, die rechtlichen Möglichkeiten, die ich habe. Es ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in Österreich auch so ist. In Deutschland ist es ja so, dass man mittlerweile auch Kinder unter 500 Gramm beim Standesamt namentlich registrieren kann. Ist das in Österreich auch so? Oder?
Genau, das kann man in Österreich auch machen. Man kann sie im Personenstandsregister eintragen lassen. Sie gelten dann aber sozusagen, also man kann sie eintragen lassen, aber sie gelten nicht wirklich als Person. Also es nehmen diese weiteren rechtlichen Sachen wie Kinderbetreuungsgeld beziehungsweise Wochengeld und so, diese Sachen hängen dann da nicht dran. Mhm. Aber man kann sie eintragen lassen, man kann eine Urkunde für diese Kinder auch bekommen. Und alle Kinder, die vor der 12. Schwangerschaftswoche geboren werden, darf man auch sozusagen zu Hause, wo auch immer, begraben lassen oder selbst begraben. Also da gibt es auch keine Regelung, dass man die irgendwo abgeben müsste oder so.
Also vor der 12., nach der 12. sieht es dann wieder anders aus.
Genau, nach der 12. Das hängt dann immer eben auch vom Gewicht des Kindes ab, weil einfach nach der 12. die Geburten alleine schon meistens, wenn dann in der Klinik stattfinden oder sehr häufig in der Klinik stattfinden. Mhm. Und das ist immer ein bisschen krankenhausintern, wie die dann sozusagen tun. Die meisten Krankenhäuser haben so Sammelgräber für Sternenkinder, wo die dann begraben werden können.
Mhm. Mhm. Genau. Ja. Ja, gibt es von dir noch Punkte, die wir unbedingt noch ansprechen sollten, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben?
Ja, das ist vielleicht eine Sache, die mir noch einfällt, die wir jetzt im Laufe der Entwicklung des Projekts irgendwie herausgefunden haben, ist, dass es zwar in Österreich eben für die Frauen, die da eine Begleitung brauchen und haben wollen, eben keinen krankenkasslichen Anspruch gibt, aber dass die Krankenkassen immer so Sondertöpfe haben und da können sozusagen Frauen, die eine Begleitung hatten, auch ansuchen, dass sie einen Teil oder sogar die ganze Summe sozusagen aus diesem Sondertopf bezahlt bekommen. Das können nur, da haben wir eben nachgefragt, das können nicht wir Behandelnde machen, sondern das müssen die Frauen direkt machen. Da ist immer, also ja, die Krankenkasse sagt ja, es gibt ja die Möglichkeit sozusagen, dass man da was bezahlt bekommt. Auf der anderen Seite ist man einfach in dieser Situation nicht noch zusätzlich in der Lage, da mit der Krankenkasse zu diskutieren und lang und breit zu schlagen, dass man eine Fehlgeburt hatte und dass man da jetzt gerne eine Bezahlung hat. Aber es gäbe theoretisch jetzt schon die Möglichkeit, da was zurückzubekommen. Aber wir werden, also wir reichen unser Projekt jetzt Mitte Dezember bei einer Stiftung ein und hoffen, da sozusagen das Startkapital für dieses Projekt zu bekommen. Und dann werden wir eine Hotline starten mit einer Homepage, wo Hebammen gelistet sind, die auch alle eine Zusatzausbildung haben, sozusagen in der Trauerbegleitung oder in der Begleitung von frühen Fehlgeburten. Und bei dieser Hotline kann man dann sozusagen als betroffene Frau anrufen können und einfach alle Fragen stellen, die man hat und bekommt sozusagen einfach die Aufklärung, die vielleicht manchmal noch fehlt.
Das ist super. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie gehe ich denn in der praktischen Situation, in der tatsächlichen Situation vor, wenn ich sage, wenn ich die Nachricht kriege, mein Baby lebt nicht mehr und ich möchte trotzdem eine Begleitung haben. Wie finde ich denn eine Hebamme, die mich begleitet? Wie gehe ich vor? Also das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage an dich gewesen.
Genau, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, wie das dann mit der Hotline funktionieren würde. In der jetzigen Situation schaut es so aus, dass man, wenn man eine Hebammenbegleitung hat oder haben will, dass man da auf hebammen.at geht und da kann man nach Hebammen suchen, auch nach Hebammen in der Nähe seines Wohnortes. Da ist einfach das Problem, dass Hebammen einfach in Österreich nicht flächendeckend zur Verfügung stehen und einfach in den Ballungszentren mehr sind als im ländlichen Raum. Aber vielen Frauen reicht sozusagen bei der Fehlgeburtsbegleitung auch wirklich eine telefonische Begleitung, die sozusagen da einfach immer wieder wissen, sie können dort anrufen, können da immer wieder nachfragen. Und dann ist es auch egal, wenn die Frau in Vorarlberg sitzt und die Hebamme in Wien oder andersherum, dann ist die räumliche Distanz auch relativ egal, weil es geht im Grunde immer um dieselben Informationen. Aber man kann auf hebammen.at eben nach Hebammen suchen und da kann man dann auch angeben, Begleitung bei Fehlgeburten bzw. Totgeburten. Und dann gibt es auch jetzt schon ein paar Hebammen, die das anbieten. Da müsste man sich durchtelefonieren sozusagen, wer Zeit hat.
Und du hast ja auch gesagt, die Kosten sind selbst zu tragen zurzeit noch in Österreich. Und mit welchen Kosten muss ich da ungefähr rechnen? Mhm. Kann man das so pauschal sagen oder hängt das auch je nach Aufwand, nach Anreise und so weiter ab?
Ja, also das kann ich leider so pauschal nicht beantworten, weil einfach auch die Hebammen, also die meisten Hebammen in Österreich arbeiten nur in einer Klinik. Dann gibt es ein paar Hebammen, die freiberuflich tätig sind. Davon sind ein paar Kassenhebammen, die dann diese zusätzlichen Leistungen sozusagen, das ist eben noch nicht Kassenleistung, auch extra verrechnen würden. Genauso wie die Wahlhebammen, die es sonst in Österreich noch gibt. Und da sind die Preise einfach auch extrem unterschiedlich. Okay. Also da hängt dann auch davon ab, ob die Hebamme wirklich zu einem nach Hause kommt oder ob man nur unter Anführungsstrichen eine telefonische Beratung in Anspruch nimmt. Manche Hebammen machen das, wenn das ein, zwei Gespräche sind, das auch unentgeltlich zurzeit. Also da ist es einfach ganz, ganz unterschiedlich. Da macht es einfach am meisten Sinn, das vorab mit der Hebamme einfach zu klären, beziehungsweise dass die Hebammen auf jeden Fall ansprechen, dass sie den Frauen, die sich melden für eine Begleitung bei Fehlgeburten, dass sie einfach da klar sagen, das sind die Kosten, damit sich die Frau das einfach ungefähr überlegen kann, wie viel sie da ausgeben will oder kann.
Ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtige Information einfach auch, dass man sich auch mal nur informieren kann, die Infos einholen kann und dann immer noch entscheiden kann, ist das der Weg, den ich gehen möchte oder nicht. Also hier wirklich auch selbstbestimmt diese Zeit erleben.
Ja, und auch die Wahl der Hebamme sollte selbstbestimmt sein. Also auch es gibt ja auch einfach Menschen, man schaut sie an und sie sind einem extrem sympathisch und dann gibt es Menschen, mit denen man von Anfang an nicht so gut kann. Und auch da sollte es, vor allem wenn man dann dafür auch selbst bezahlt, sollte man auch da die Möglichkeit haben oder einfach auch sich das herausnehmen zu sagen, danke für die Information, aber das fühlt sich nicht so stimmig an, man probiert es einfach nochmal woanders. Mhm. Und also das ist auch überhaupt so die Entscheidung bei sich selbst zu lassen und sich selbst auch entscheiden zu können, weil auch eine schlechte Begleitung ist zwar immer noch besser als keine Begleitung, aber auch die fühlt sich dann im Endeffekt nicht vollständig an. Mhm. Also es macht auch wenig Sinn.
Ja, hast du noch weitere Tipps an unsere Frauen, die sich in dieser schweren Situation befinden?
Also prinzipiell dieses Abwarten, diese abwartende Zeit, wenn man sich entscheidet dazu, dass man wirklich abwarten möchte nach der Diagnose Fehlgeburt, da würde ich euch immer empfehlen, da kommen immer ganz oft die Fragen, was darf man tun, was darf man nicht tun. Ich empfehle immer, man darf alles tun, was einem selber gut tut. Mhm. Wenn das ist, dass man einfach mal tagelang auch im Bett liegt und ganz viel weint, dann ist das in Ordnung, dann gehört das zum Trauerprozess dazu. Und wenn es ist, dass man lieber arbeiten geht und sich untertags ablenkt und sich am Abend dann damit beschäftigt oder am Abend mit dem Partner, Partnerin zusammensetzt und sich dann damit beschäftigt, ist das auch gut. Also auch da gibt es keinen richtigen und falschen Weg, wie man sozusagen agieren soll. Das heißt, einfach wirklich versuchen, aufs Gefühl zu vertrauen, sich nicht von außen stressen zu lassen, sich Zeit zu nehmen für alles. Man hat bei Fehlgeburten die Zeit, dass man nicht gleich agieren muss, dass nicht irgendwas Schlimmes passiert. Das Gewebe der Kinder ist ein ganz normales, nicht entzündliches Gewebe. Das heißt, das ist nichts, worauf der Körper irgendwie wild reagiert im ersten Trimenon. Das heißt, wirklich, also mein Tipp ist Zeit. Und wenn es die Zeit ist, um sich zu entscheiden, dass man eine Curettage haben will, ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber man muss wieder in diese Phase kommen, wo man sich wirklich bewusst entscheiden kann.
Ja, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Informationen überhaupt, dass man Zeit hat. Solange man keine körperlichen Symptome hat, die ein akutes Handeln voraussetzen oder notwendig machen, dass man sich hier wirklich die Zeit nehmen kann, die man braucht, um auch dann die Entscheidung zu treffen, egal in welche Richtung die dann geht.
Ja, genau, da bin ich ganz bei dir.
Ja, sehr schön. Ja, gibt es sonst noch etwas, was du uns noch mitgeben möchtest?
Ich glaube, ich habe jetzt alles, was ich loswerden wollte, erzählt. Vielen Dank für die Möglichkeit, da mit dir zu sprechen.
Ich sage danke für das Gespräch, für die tollen Infos und für mich auch zum Teil neuen Infos, die du uns heute mitgegeben hast. Und ja, gerne. Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, dass das mit dem Projekt klappt, dass das mit der Finanzierung des Projektes klappt und dass die Umsetzung dann auch so funktioniert und dass das schnell umsetzbar ist, damit wir hier wirklich auch einen neuen Meilenstein für die Frauen in dieser Situation haben und wir bessere Möglichkeiten geschaffen werden können.
Ja, vielen Dank dir.
Danke vielmals.